ist halt immer auch noch nicht in der Gesellschaft angekommen, glaube ich, dass die Frauen nicht nur Dekoration sind, sondern Frauen sind autonome, geschäftstüchtige Wesen, wunderbare Wesen. Anders als Männer, ja, da gibt es Unterschiede, ob man das gern hört oder nicht, aber das gibt Unterschiede. Aber sie stehen in den Männern nichts nach. Und trotzdem werden sie immer noch auf Körper und Äußerlichkeit reduziert.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Bodyshaming. Vielleicht haben wir auch schon davon gehört, es geht um abwertende Äußerungen, die man über das Aussehen von jemandem macht. Häufig sind die auch auf die Figur von einer Person bezogen. Man sollte oder will an einem Schönheitsideal entsprechen. Aber wer definiert eigentlich das Schön? Und wie muss man aussehen, damit man dem Schönheitsideal entspricht? In dieser Folge reden wir über Bodyshaming. Wir wollen wissen, woher die Schamgefühle denn eigentlich kommen und wieso die Prägung dazu schon in der Kindheit anfangen kann. Wir haben es von den Gesellschaftsidealen und davon, wie man dann auch mit all diesen Erwartungen sich selber akzeptieren kann. Für das rede ich mit der Bea Grimm. Sie ist psychosoziale Beraterin und macht sich mit mir zusammen auf den Weg vom Scham zu der Selbstakzeptanz. Ich bin Sandrin Hecklin. Bea, was wäre deine Definition von Bodyshaming?
Also, Definition von Bodyshaming würde ich tatsächlich sagen, das ist Kritik am eigenen Körper. Entweder durch meinen eigenen Blick, durch mein eigenes Vergleichen oder durch andere. Und es heisst, eigentlich heisst es einfach, so wie du bist, bist du nicht okay.
Kann man ein bisschen sagen, woher das kommt? Das nicht okay sein oder das Gefühl, man ist nicht okay?
Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ja perfekt. Und zwar nicht im Sinn von dem Perfektionismus, den wir dann später im Leben anstreben, sondern wir funktionieren tadellos. Wir werden geboren und ja, wir sind hilflose Wesen im Vergleich zu den Tieren, aber alles ist da. Kreislauf ist da. Herz schlägt, Atmung funktioniert, alle Hände, alle Füße, die Arme, alles funktioniert. Und im Lauf vom Grösserwerden kommen wir in Kontakt mit Menschen, wo vielleicht das eine oder andere sich anders vorgestellt haben. Mit einem Kind oder wie ein Kind gesehen hat oder ein Kind aussehen soll. Und dann fangen so die kleinen Sachen an, wo man vielleicht mal an einem Kind sagt, lauf nicht so komisch.
Ja.
Oder du schaust dann komisch in die Weltgeschichte. Oder wenn es lacht, weil es etwas lustig findet, hört es vielleicht, wieso lachst jetzt du, das ist nicht lustig. Und dann fangen an so, dass Bewusstsein von «Ich bin okay», das kommt dann kleine Risse über.
Kann man sagen, dass dort eigentlich schon, also das Kind vielleicht noch nicht von sich selber, aber von den Leuten aussen dran, so das Vergleichen anfängt. Mein Kind lacht, andere Kinder lachen nicht. Mein Kind läuft so, andere Kinder laufen so. Also dass man eigentlich schon anfängt, als Eltern dem Kind mitzugeben, du bist anders.
Wir sind ja eingebettet in eine Gesellschaft, in ein Umfeld, in eine Umgebung, die uns ja auch prägt. Also auch als Eltern hat man wie an einer Norm zu entsprechen. Also das Umfeld definiert mehr oder weniger explizit, was ist normal und was ist nicht normal. Und auch als Eltern steht man ja unter einem gewissen Druck. Was? Dein Kind kann noch nicht laufen. Was? Dein Kind macht noch die Windeln. Was? Dein Kind hat noch einen Nucki. Und diesen Druck geben wir weiter an unsere Kinder. Wenn wir es nicht gut selber im Bewusstsein haben, dass es eigentlich keine Norm gibt für so Sachen.
Wer hat denn eigentlich entschieden, dass es eine Norm muss geben? Oder wie ist die entstanden? Also die Norm, das Idealbild, auch später dann das Schönheitsideal, oder? Das kommt ja von irgendwo.
Also so wie ich es gesehen habe, würde ich sagen, das hat immer mit der Zeit und der Gesellschaft, wo man sich drin befindet, zu tun. Mhm. Also wenn wir 600 Jahre zurückgingen, dann wäre zum Beispiel, so, wenn man an Rubens denkt, an Maler, dann weiss man, der hat mollige Frauen gemalt, der hat Kurven gemalt und das war damals offenbar Schönheitsideal gewesen. Das haben sich die Menschen aufgehängt.
Hat ja in dieser Zeit wahrscheinlich gezeigt, die haben Reichtum, oder? Die können sich Essen leisten, die sind wohlhabend und heute hat man irgendwie damit eine andere Verknüpfung.
Ja, heute ist ja eigentlich eher die Verknüpfung, der, der sich es kann leisten, seinem Körper Sorge zu tragen, der hat sein Leben im Griff. Mhm. Das ist heute, glaube ich, eher die Verbindung.
Also, ist ja noch spannend. Ich habe im Vorhinein für unser Gespräch heute mal so ein bisschen geschaut, eben auch mit diesen Idealen, mit dem dick sein oder mollig sein, der schaut sich nicht, der ist vielleicht nicht stark, kann nicht widerstehen, ist automatisch unglücklich und dünn sein, das wird meistens gefeiert, das ist etwas Gutes, die hat das Leben im Griff und ist automatisch glücklich. Aber ist ja dann gar nicht unbedingt so. Also weder das eine noch das andere. Mhm. Das ist ja schon noch spannend, wenn wir Menschen so Verknüpfungen machen, wo also ich weiss jetzt nicht, ob ich glücklicher bin, wenn ich 5-10 Kilo mehr oder weniger habe. Oder ob das tatsächlich so einen Einfluss auf mein Glück hat.
Dort spielt, glaube ich, eine Rolle, wie du das wertest. Mhm. Also wenn jetzt du sagst, wenn ich 10 Kilo mehr habe auf der Waage, dann habe ich vielleicht vorne dran, ich sage jetzt mal ein 7. Mhm. Und jetzt hast du vielleicht vorne dran ein 5 oder ein 6. Und die Zahl 7 vorne dran, die macht ja dann schon wieder etwas. Mhm. Weil, wenn man dann einen Bodymassindex hat und den zu Rate zieht, dann sagt der dir, ob das
okay,
gut genug ist oder nicht. Mhm. Und wenn nicht, sagt er dir auch, schau dir besser gut besser. Mhm. Und der Punkt ist, dass wir uns mit 10 Kilo mehr vielleicht sogar wohler fühlen, wenn wir einfach nur auf das hören, was wir fühlen. Mhm. Wenn wir aber unser Ideal vor Augen haben, und zwar einerseits optisch, wenn man in den Spiegel schaut, und andererseits aber auch von dieser Zahl her, dann schauen wir ja nicht mehr, wie geht es uns mit dem. Also es geht nicht um unsere Körperwahrnehmung, es geht nicht um den Kontakt mit mir selber, sondern es geht mit einem Mass gegen aussen. Mhm. Und dort entsteht Diskrepanz.
Wir haben ja vorher angefangen bei den Kindern, oder? Mhm. Dass dort eigentlich schon so ein bisschen gewisse Sachen mitgegeben werden. Sind das auch die Sachen, wo man dann je älter das man wird, oder Teenie-Jahre, Erwachsenen-Jahre, wo man dann immer noch mitträgt?
Also, das sind vor allem die Sachen, wo man, wenn man es eben so schön sagen will, wenn wir schon bei Bodyshaming sind, wo wir eben nicht nur erinnern, sondern die Sachen, die haben wir verkörpert. Die haben sich auf allen unseren Zellen niedergelassen, die Informationen. Also, wenn ich als Kind ein Leben lang höre, du hast dicke Beine, dann ganz egal, ob ich nur noch 34 Kilo bin, ich würde immer noch glauben, dass ich das dicke Bein habe. Mhm. Weil sich das dermaßen verkörpert hat in meinem eigenen Körper. Und ich zum Beispiel habe das Leben lang gehört, ja, du hast so die typischen Familienhaare. Mhm. Und das heisst dünn und grad.
Okay.
Und ich habe immer gedacht, ich habe blöde Haare. Und ich bin immer unzufrieden gewesen mit meinen Haaren und ich habe immer versucht, aus diesen Haaren etwas rauszuholen, was sie halt dann nicht hergeben. Mhm. Also mit meinen Haaren kann man nicht Locken machen. Aber Coiffeuse hat dann mal gesagt, du hast mega coole Haare.
Nö.
Und da habe ich so gedacht, was? Ich habe doch die typischen Familienhaare. Aha. Die dünnen gerade für nichts nützen. Die Spaghetti-Haare, hat man ja immer gesagt. Spaghetti-Fäden. Und seit ich gehört habe, ah, ich habe coole Haare, sehe ich, dass sie recht hat. Mhm. Also ich habe das andere auch ganz unbesehen verinnerlicht und geglaubt. Und es war mir gar nicht bewusst gewesen, wie sehr ich eigentlich etwas im Glauben, wo, wenn man die Realität überprüfen würde, gar nicht standhalten.
Ist dir einfach gefallen, um nachher das eine Kompliment annehmen und auch irgendwie checken, mal, ich habe eine gute Haare, oder sind die vielen negativen Jahre, sage ich jetzt mal, gleich noch so ein bisschen in den Knochen gegangen?
Ich glaube, mit den Haaren war es jetzt so etwas gewesen, wo ich mal das Aha-Erlebnis hatte. Und ich mal so all das, was sie aufgezählt hat, und ich meine, sie war meine Coiffeuse, die weiss, von was sie redet, wenn sie über Haare redet.
Mehr als die sagen, du hast Spaghetti-Haare, oder?
Genau. Mhm. Genau. Und dann habe ich es wie können, ich habe sie als Kompetenz halt akzeptiert und geschätzt. Und darum habe ich es gut können annehmen. Mhm. Und seitdem finde ich auch, ich habe super Haare. Und ja, könnte ich Wellen haben, würde ich Wellen nehmen. Aber ich bin zufrieden mit meinen Haaren.
Man will ja am Schluss immer ein bisschen das, was man nicht will. Das ist ja, was man nicht hat, oder? Das ist ja auch ein bisschen das Gemeine, oder? Man strebt immer nach noch mehr, nach noch besser. Und das ist auch so ein bisschen ein Punkt von dem Bodyshaming, oder? Man vergleicht, oh, die hat irgendwie einen zu flachen Po und die hat kleine Brüste und er ist zu wenig muskulös und nicht gross genug. Und dann fängt man an urteilen, oder?
Ja, und eigentlich geht es ja um etwas anderes. Eigentlich geht es ja nicht es geht eigentlich nicht um die Ästhetik. Ja, man kann gewisse Sachen ästhetischer finden als andere. Mhm. Und das weiss jeder, das ist Geschmackssache. Aber eigentlich geht es ja darum, dass wir uns versuchen zu designen. Einerseits Körper, aber auch Verhalten, damit wir zugehörig sind. Damit wir angenommen sind. Dass wir nicht aus den sozialen Gemeinschaften rauskippen.
Machen wir es dann für uns oder für die anderen?
Ich glaube, das machen wir für uns. Mhm. Weil wir meinen, für die anderen ist es wichtig.
Ja.
Aber ich glaube, wir machen es aus unserem Bedürfnis raus, wollen zugehörig sein. Mhm. Das, ich meine, wir Menschen, eben, das habe ich am Anfang schon gesagt, im Vergleich zu Tieren, wir kommen nicht auf die Welt und schwimmen los. Also ich habe letztens eine Delfingeburt gesehen. Und ich meine, der junge Delfin flutscht raus und zack, ist er da und ist im Wasser und schwimmt. Und das können wir nicht. Wir sind angewiesen auf andere Menschen, dass sie uns zu sich nehmen, dass sie uns gern haben, dass sie uns pflegen, dass sie uns lieben. Und dann gedeihen wir und wachsen wir und lernen wir. Und das haben wir verinnerlicht. Und aus dem Modus kommen wir nicht einfach raus.
Müssen wir es denn überhaupt?
Ich glaube, nein. Mhm. Aber im Erwachsenenalter macht es Sinn, irgendwann zu verstehen, dass wir nicht mehr die hilflosen, ausgelieferten kleinen Wesen sind, die angewiesen sind, dass andere uns gern haben, sondern dass wir erwachsen sind, dass wir überlebensfähig sind, dass wir handlungsfähig sind und dass wir Gestaltungsspielraum haben für unser Leben.
Mhm. Jetzt so, ich glaube, es ist schon der Drang von vielen oder von fast jedem und jeder, um irgendwie dazugehören, oder? Das heißt, du hast ein bisschen gesagt, man strebt das ja auf eine Art auch an, man will nicht irgendwie vielleicht die Leute enttäuschen oder selber Ablehnung erleben oder merken, oh, dort ist man vielleicht nicht genug gut. Kann man dann sagen, in welchem Alter dass das am extremsten ist?
Das ist eine spannende Frage. Und ganz ehrlich, da würde ich jetzt den Finger in die Luft strecken und schauen, woher kommt echt der Wind. Ich habe keine Ahnung.
Also kann man nicht sagen, Teenie-Zeit oder Pubertät, wo man sich selber mega fest entwickelt und auch gerade der Körper, oder? Thema Bodyshaming. Ist bei den einen schon so weit entwickelt, bei anderen noch völlig kindlich, oder? Dass es dort am schlimmsten ist. Würdest du jetzt sagen, würde ich nicht unterschreiben?
Ich bin nicht sicher, ob das heute noch zutrifft.
Ja.
Ich hätte das jetzt vor 30 Jahren, möglicherweise hätte ich gesagt, ja klar, das ist Teenie-Zeit. Und wenn ich heute umschaue, dann ist es dort vielleicht in der konzentrierten Form vorhanden. Also, dass eine unglaubliche Dichte auch an Veränderung ja ist, in einer kurzen Zeit. Und dass das unglaublich viel Verwirrung schafft und auch Desorientierung möglicherweise und Unsicherheiten.
Ja.
Und dasselbe erlebe ich aber nachher auch, wenn Frauen im Geschäftsleben ankommen, wenn Frauen in der Mutterschaft ankommen, wenn Kinder ausziehen oder auch während der Kind oder in der Menopause. Und ich merke gerade, ich rede immer von Frauen, gell?
Das hat mich jetzt gerade Wunder genommen, sind denn vor allem Frauen betroffen oder wie?
Also ich arbeite hauptsächlich mit Frauen und darum ist mir das sicher sehr bewusst. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kommt es mir schon so vor, wie wenn das ein mehrheitlich weibliches Thema ist. So dass vor allem das sich schämen für den eigenen Körper. Ich erlebe aber auch, gerade so im Erwachsenenalter, weniger, dass Männer für ihr Aussehen eine Bemerkung ernten, als dass Frauen das tun.
Also ist ja schon spannend, dass du das sagst, gerade wenn irgendwie grosse Gala-Übungen, Anlässe sind, Preisverleihungen irgendwo zu Amerika, dann wird nach einer Woche lang über Kleider und das Aussehen und Frisuren und das Make-up von den Frauen diskutiert. Und die Männer, die laufen ja eigentlich alle im Anzug über den roten Teppich, oder? Und sind gar kein Thema.
Ja, da gibt es auch selten einen, der aus der Reihe tanzt. Die haben einen Anzug oder einen Frack oder was weiß ich, passende Krawatte. Die exponieren sich auch nicht dermassen.
Sind wir mutiger in dem Fall, wir Frauen?
Ja, das finde ich sowieso.
Eigentlich etwas Schönes, oder? Kann man auch sagen.
Und es... Also es ist halt immer auch noch nicht in der Gesellschaft angekommen, glaube ich, dass die Frauen nicht nur Dekoration sind, sondern Frauen sind autonome, geschäftstüchtige Wesen, wunderbare Wesen. Anders als Männer, ja, da gibt es Unterschiede, ob man das gern hört oder nicht, aber das gibt Unterschiede. Aber sie stehen in den Männern nicht nach. Und trotzdem werden sie immer noch auf Körper und Äußerlichkeit reduziert. Oder findet das die größere Resonanz als das, was sie tun in dem Innen?
Eigentlich finde ich jetzt auch noch gerade spannend, wir haben ja definiert miteinander, wir Frauen sind mutiger, oder? Und gleich habe ich das Gefühl, also ich kann es von mir selber sagen, ich mache mir irgendwie mehr Gedanken als die Männer in meinem Umfeld, was die Leute über mich denken. Also könnte man eigentlich tendenziell meinen, der Mann, also ich als Frau sage jetzt das, der Mann ist vielleicht eher egal, was die anderen denken und ich mache mir selber mega viel Gedanken. Wieso sind denn die Männer nicht mutiger, oder? Dort spielt es ja nicht so eine Rolle.
Möglicherweise haben sie die einfach nicht nötig.
Also um sich irgendwie beweisen oder auffallen, oder was?
Also Männer untereinander müssen sich natürlich schon auch beweisen und dort gibt es genauso Kämpfe. Um Rang und Namen und Macht und Geld. und vielleicht hat es halt gleich auch noch etwas damit zu tun, dass wir Frauen als Kind schon, es ist vielleicht eher akzeptiert, wenn ein Bub ausflippt.
Ja.
Und wütig wird und mal Sachen umeinander schmeißt. Und wenn das ein Mädchen macht, ist es möglicherweise, also das macht man doch nicht als Mädchen.
Mhm.
Und wenn ich dann das höre, dann habe ich halt wieder gehört, wie ich mich gerade benehme und zum Teil möglicherweise auch, was ich gerade fühle, ist nicht richtig.
Mhm.
Und der kritische Blick, der mir da über die Schultern kommt oder woher auch immer, von Erziehungsberechtigten möglicherweise, den trage ich nachher mit.
Du hast vorher schon angesprochen, das Gefühl, das mir auch jetzt wieder ein bisschen auftaucht, das Gefühl vom Scham, oder? Man schämt sich, wenn man vielleicht als Mädchen, nehmen wir gerade das Beispiel, ausflippt. Das machen nur Buben, oder? Vielleicht so, da kommt man eingetrichtert über und es ist einem gleich passiert, oh, jetzt würde ich am liebsten im Erdboden versinken. Ist das etwas, wo dann, wenn man immer wieder so Schamgefühl erlebt, wo sich dann durchzieht, wo mit einem gross wird, sage ich jetzt einmal?
Dann, wenn wir beschämt werden für etwas, was wir sind und fühlen, sei jetzt das emotional oder körperlich, dann verlieren wir wieder Kontakt zu uns selber.
Mhm.
Weil jemand anders uns sagt, das, was da jetzt gerade ist, das ist nicht in der Ordnung.
Ja.
Und somit lernen wir, wenn wir uns so fühlen, dann ist das nicht in der Ordnung, also zeige ich es nicht mehr.
Mhm.
Und das heisst, ich verliere nicht nur den Kontakt zu mir selber in dem Innen, sondern ich zeige mich auch nicht mehr meinem Gegenüber in der Beziehung, wer ich eigentlich bin. Weil ich mich schäme. Man hat mir beigebracht, das ist nicht in der Ordnung, also schäme ich mich, wenn ich mich so fühle. Und das Resultat von dem ist, dass mich das Gegenüber eigentlich gar nicht kennt.
Mhm.
Weil es kennt nur die Version von mir, wo ich gelernt habe, dass sie akzeptiert ist.
Mhm.
Und so sind wir eigentlich nicht wirklich im Kontakt.
Mhm.
Und dabei würde genau, so wie ich mit meiner Coiffeuse erlebt habe,
ja.
Wenn ich wütig werden und jemand anders würde sagen, ja, da wäre ich auch verrückt, käme ich in Kontakt mit einem anderen Blick.
Mhm.
Und das kann mich darin unterstützen, möglicherweise nicht von einem Moment auf den anderen, aber das kann mich unterstützen darin, dass ich meinen eigenen Blick auf mich wieder kann, ich sage jetzt, liebevoller machen.
Und realistischer auch ein bisschen. Also eben, weißt du, wenn du so sagst, man kommt ein bisschen weg von dem, wo man eigentlich wirklich ist. Man zeigt so ein bisschen das, was die anderen möchten sehen vielleicht auch. Oder wo man das Gefühl hat vor allem, dass die anderen das möchten sehen. Und wenn man dann merkt, jetzt bin ich hässig geworden, obwohl es vielleicht sich nicht würde hören. Und es ist vielleicht auch gut angekommen. Andere haben es verstanden, andere haben sich vielleicht auch bestärkt gefühlt. Mal, es ist auch okay, wenn man mal hässig wird, dass man dann wieder grössere Realität zu sich selber bekommt.
Das mit der Realität bin ich nicht ganz sicher, ob ich jetzt das Wort würde wählen.
Ja.
Ich glaube, ich würde einen näheren Kontakt zu sich.
Mhm.
Also, dass man wieder in Berührung kommt mit dem.
Und sich besser spürt auch.
Ja.
Mhm.
Dass man eine Erfahrung macht, wo gegensätzlich ist zu dieser Erfahrung, die man vielleicht zu tiefst abgespeichert hat. Und wie mit dem etwas kann heilen.
Ja.
Also Scham hat ja fest immer damit zu tun, also ich, wo mich schäme, dann das, wofür ich mich schäme, und die anderen, vor denen ich mich schäme.
Mhm.
Also es ist eigentlich ein Beziehungsthema.
Mhm.
Und es geht darum, dass der Blick vom anderen möglicherweise etwas sieht. Ich nehme wieder das Wort von der Realität.
Ja.
Eine Realität, die ich an mir nicht möchte haben.
Mhm.
Wo ich kein versöhntes Verhältnis dazu habe.
Auch wenn es echt wäre?
Ja, weil ich die Altlast mit umtragen, weil irgendwo, irgendwann, mal mehrfach vermutlich, mir beigebracht worden ist, dass das nicht okay ist.
Mhm.
Und trotzdem habe ich halt das.
Mhm.
Und das ist eine Realität, meine Realität. Und sie ist anders als das Idealbild, das jemand gerne gehabt hätte. Und ich übernommen habe möglicherweise und noch fleissig daran herumgebastelt habe, dass es mein eigenes Idealbild geworden ist. Und jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren.
Also,
genau, Sachen, die ich lieber nicht sichtbar hätte. Eben ja. Ich, die mich für etwas schäme, das ich möchte verstecken.
Mhm. Es ist ja, jetzt haben wir die letzten paar Minuten über Charaktereigenschaften geredet, oder? Wo man sich schämt dafür, wo man vielleicht das Gefühl hat, man muss einem Ideal entsprechen, aber ist auch ein Teil vom Body, mhm. vom Body-Shaming, oder? Mhm. Es geht ja beim Körper nicht nur um die Figur, sondern eben auch ums Innere, das im Körper innen ist, das Herz, der Charakter, oder? Und gleich habe ich das Gefühl, in der heutigen Zeit ist schon vieles auch reduziert auf das Äußerliche, oder? Sieht man gut aus? Hat man die richtige Figur? Isst man richtig? Ernährt man sich richtig? Und irgendwann fragt man sich, was ist denn überhaupt richtig, oder? Mhm. Wer sagt, was ist richtig und was ist falsch? Ist ja eigentlich noch recht schwer, um sich zu orientieren und zurechtfinden, oder?
Ja, vor allem, wenn ich so überlege, dann heisst es im einen Moment, die Sachen sind gesund. Mhm. Und im nächsten Moment heisst es, ah nein, da hat es krebserregende Substanzen drin.
Mhm.
Wie soll man überhaupt noch zu Gang kommen mit den vielen Don'ts?
Ja.
Oder was man sollte?
Mhm.
Und
also vor allem, wenn das Gefühl da alle zwei Wochen etwas Neues ist, oder? Wo jetzt gut ist, oder jetzt ist es wieder nicht mehr gut. Und aha. Dann hast du ja etwas gewöhnt und dann ist es aufs Mal nicht mehr gut. Du hast etwas angestrebt und dann merkst du irgendwie, kaum hast du es erreicht, oh, jetzt ist es gar nicht mehr im Trend, oder? Jetzt ist irgendwie lange Haare nicht mehr gut. Jetzt hat man wieder Kurzhaarfrisuren, blöd gesagt.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Jedes Jahr kommt ein neuer Frisurenkatalog raus beim Coiffeur. Und dann sieht man, ah, jetzt bin ich endlich dort angekommen, wo ich wollte. Jetzt ist es gar nicht mehr trendy. Ja, wer sagt denn, was richtig ist? Oder wer sagt, was gut oder gut genug ist? Und
kann man sagen, wenn ich da gerade rein darf, dass die sozialen Medien das auch sagen, was ist gut und was nicht?
Also die nehmen sich einfach sehr viel raus im Bereich von Beeinflussung.
Mhm.
Und wir konsumieren das auch oft relativ unbedacht.
Mhm.
Also wie schnell scrollt man mal durch Facebook durch oder durch Insta oder durch TikTok. Und eigentlich ist es nur Ablenkung. Und wir denken gar nicht wirklich viel dabei. Und es bleibt aber viel hängen.
Mhm.
Eine Zeit lang hat es ja auch den Trend gegeben in den sozialen Medien, wo ein bisschen aufgedeckt worden ist. Ich weiss auch nicht, wie viel Fake das dort wieder dahinter war. Mhm. Aber man hat das Foto gesehen, das auf Insta war.
Oh.
Und dann hat man den Fokus ein bisschen vergrössert.
Mhm.
Und dann hat man gesehen, okay, das ist so entstanden. Ein Weinglas zum Beispiel auf dem Strand ist eigentlich eine Betonröhre, die drinnen ist und jemand hat durchfotografiert und den Hintergrund hinten angemacht.
Ja.
Und man hat gesehen, das ist ein Bruchhalde irgendwo.
Also so das Insta versus Reality, oder? Das
genau.
Sind so die Vergleichsbilder gewesen.
Genau. Und obwohl wir das wissen, glauben wir es Schönere.
Kann man sagen, wir wollen es einfach glauben?
Irgendwie
gibt
es uns vielleicht auch ein gutes Gefühl.
Mhm.
Es ist so ein bisschen, ich frage mich, was haben wir denn früher gemacht, wo es das noch nicht gegeben hat? Aber da hat man vielleicht so Tagträume gehabt.
Mhm.
Oder hat Arztroman gelesen. Oder ja, aber man hat nicht so viele Bilder gehabt.
Ja.
In der heutigen Zeit haben wir sehr viele Bilder.
Ja. Ja, also wenn ich mir überlege, irgendwie ein Modeheftli ist irgendwie vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Wochen rausgekommen und auf Insta geht man und findet innerhalb der Minuten Tausende, Hunderttausende, Millionen Bilder, oder?
Mhm.
Also man wird viel mehr auch überflutet und konfrontiert mit allem, was die anderen haben, oder? Und wenn wir auch ehrlich sind...
Vermeintlich haben, gell?
Genau, da wollte ich nämlich genau nachknüpfen, wenn wir ehrlich sind... Ich zeige mich auch nicht auf Insta, wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich am Morgen irgendwie aufstehe und mir schon in der Küche alles verspritzt und runtergeht und wenn ich aus dem Auto aussteige und zuerst mal in Dreck hier stehe, oder wie es wieder geregnet hat und die Wiese aufgeweicht ist. Also, man zeigt ja schon lieber die schönen Sachen, das gute Essen, die coolen Freunde, wo man einen Abend verbringt, die schönen Ferien am Strand und nicht irgendwie, wenn ich mich beim Arbeiten nerve, zum Beispiel.
Alles Sachen, die uns ein bisschen ablenken davon, möglicherweise, von dem, wo wir unzufrieden sind.
Mhm.
Also sei es jetzt der eigene Körper, wenn wir wieder da beim Thema sein wollen, oder auch von meinem eigenen Job, oder von meinem Umfeld, oder was es dann auch immer ist. Aber es lenkt wirklich ab.
Mhm.
So, ich kann dann mir so eine Scheinwelt kreieren. Und wenn wir uns nachher mit dieser Scheinwelt messen und vergleichen, dann schneiden wir einfach schlecht ab.
Mhm.
So, du hast vorher mal gesagt, wer bestimmt denn, was richtig oder falsch ist?
Ja.
Und ich bin wirklich tief überzeugt, der einzige Mensch, der das Recht hat, zu sagen, was sich gut anfühlt und was für mich passend ist, das bin ich selber.
Mhm.
Damit ich aber das wieder herausfinde, was sich für mich gut anfühlt und was für mich passend ist, muss ich ja auch wieder in Kontakt kommen mit mir. Also ich muss den Mut haben, hinzuschauen und mal zu schauen, okay, was ist die Realität?
Mhm.
Was ist das, was ich sehe, was ich schmecke, was ich fühle, was ich empfinde? Und das ist einfach mal.
Mhm.
Ob ich jetzt mit dem einverstanden bin oder nicht, aber das ist jetzt einfach einmal.
Würdest du sagen, eben, ob man einverstanden ist oder nicht, wenn man es nicht ist, ist es dann gut, wenn man sich Ziel setzt? Sagt das jetzt auch, ich möchte fitter werden, ich möchte gesünder essen, und zwar vielleicht nicht primär, ich möchte super schlank und gut aussehend sein, sondern ich möchte meinem Körper etwas Gutes tun, weil er ist mir wichtig und es geht nicht nur um die perfekte Figur, sondern es geht auch darum, dass er so lange wie möglich funktioniert, oder? Es gibt so die Gegenbewegung vom Bodyshaming, Body Positivity, wo es darum geht, alles ist gut, oder? Und dort habe ich auch gelesen, häufig ist dort dann eben die Gefahr, dass die Leute finden, weil alles gut ist, ich muss ja gar nicht mehr schauen auf mich, oder? Ich kann ja einfach jetzt ein bisschen machen. Und dann vielleicht, nehmen wir das Beispiel, zunehmend so fest, dass es auf die Gelenke schlägt, dass es dem Herz nicht gut tut, dass man vielleicht in eine Essstörung kommt, nicht mehr richtig schlaft, oder? Würdest du jetzt sagen, Zielsetzen sind gut? Oder würdest du sagen, man soll einfach möglichst nahe bei der Realität bleiben, bei dem, wo man ist, und weder ins Bodyshaming noch in das Body Positivity, was gegen extrem ist, hingehen?
Ich plädiere für Wahrnehmung.
Für Wahrnehmung und Bedürfnis.
Ja. Ich finde, also du hast gefragt nach Zielsetzen.
Ja.
Es gibt ja den Spruch, wenn man kein Ziel hat, wird man es auch erreichen.
Oh wow, habe ich so noch nie gehört, aber ja.
Die Frage ist einfach, um was geht es, wenn du dir ein Ziel setzt?
Mhm.
Also, ich habe ja schon mal am Anfang gesagt, wir designen uns, oder?
Ja.
Und geht es mit einer Zielsetzung wieder um ein neues Designmodell?
Mhm.
Oder geht es darum, dass ich mit mir, und zwar in meiner Haut, in meinem Körper, eine Zufriedenheit kann erreichen? mit dem, was ist.
Hast du uns Tipps, wie wir die erreichen
können? Da plädiere ich eben für Wahrnehmung. Also, dass man sich wieder schnaufen, finde ich immer super. Mhm. Dass man sich ein paar Atemzüge gönnt. Mhm. Und mal schaut, gibt es in meinem Körper gerade irgendeinen Impuls? Also nicht ein To-Do, sondern gibt es einen Impuls? Und vielleicht spürst du dann, wie du eigentlich total schräg auf dem Stuhl hockst. Mhm. Und du schon lange eigentlich dein Körper würde sagen, steh mal endlich auf, es ist unbequem. Nur, weil vielleicht jetzt in diesem Raum gerade alle sitzen und das Komische wäre, wenn du würdest aufstehen, machst du es nicht.
Ja.
Du bräuchtest es aber.
Mhm.
Und man muss ja das nicht immer mit viel Primborium machen. Auch in einem Vortragssaal, wenn man merkt, ey, nein, so geht's. Das geht so nicht mehr, so tut mir der Rücken weh.
Ja.
Raus, hinten anstehen und erledigt ist es.
Mhm.
Oder, ich meine, ich arbeite Teilzeit im Pflegebereich.
Mhm.
Ich bin Meister drin, meine Blase bis zum Überrand zu füllen.
Mhm.
Und ich spüre es gar nicht. Bis zu dem Moment, wo der Stress abfällt und ich denke, oh nein, jetzt, mich verjagt es jetzt dann gerade.
Ja.
Und ich einfach nicht meinen Körper ausblenden, damit ich kann funktionieren.
Mhm.
Und wenn ich dann den Funktionsmodus wieder ein bisschen lockerer habe,
mhm,
dann merke ich so, ups, Hunger hätte ich auch noch und trunken habe ich heute eigentlich auch noch nicht.
Mhm. Ich hätte dort gerne anknüpfen. Ich möchte es jetzt nicht schmälern, aber ich habe das Gefühl, das sind doch so Sachen, die so ein bisschen Momentaufnahmen sind, oder wo so Stunden- oder Tagesthemen sind. Aber es gibt doch auch so die grossen Themen, die Monate, Jahre oder Lebensthemen sind. Also, ich kann vielleicht ein persönliches Beispiel machen. Ich habe nach Weihnachten gemerkt, ich bin jetzt 3 Kilo schwerer als Anfang Dezember. Und ich mache viel Sport, ich spiele Unihockey, das heisst, ich habe mindestens einmal in der Woche Training, ich gehe 2-mal in der Woche ins Fitness und ich habe jedes Wochenende ein Match während der Saison, also während der Wintermonate. Die 3 Kilo haben mich aber extrem gestört, weil ich so denken kann, jetzt habe ich trainiert, ich habe Unihockey gespielt, ich habe Fitness gemacht, gut, ich habe ganz viel Schoki und Nüsse und all das Zeug gegessen, ist super in der Weihnachtszeit, oder? Gute Festessen, das ein oder andere Glas Wein. Und dann kommst du wieder so in den Alltag zurück, siehst die 3 Kilo auf der Waage und die lösen sich dann nicht gerade in einem Tag oder in einem Training wieder auf, oder? Wie soll man denn diese Sachen angehen?
Da wäre jetzt meine Frage, um was geht es denn jetzt gerade? Geht es um die Zahl?
Mhm.
Oder geht es ums gefühlte Wohlbefinden? Und zwar in dem Moment, wo du gerade bist.
Mhm.
Du hast gar nicht mehr zur Verfügung als der Moment, der gerade ist.
Mhm.
Der Moment, der war, ist Erinnerung. Der Moment, der eventuell noch kommt, der steht dir noch nicht zur Verfügung.
Mhm.
Dir steht nur der aktuelle Moment zur Verfügung. Und nur in diesem aktuellen Moment kannst du irgendetwas beeinflussen. Auch Lebensthemen.
Also das heisst, Ziel setzen oder nicht?
Das heisst, schauen, okay, ich habe jetzt 3 Kilo mehr.
Mhm.
Wie geht es mir damit? Und wenn es mir eigentlich gut geht damit, außer dass ich weiss, ich habe 3 Kilo mehr.
Egal.
Egal.
Mhm.
Und du machst ja zum Beispiel jetzt in Bezug auf dieses Beispiel und du machst ja Sport.
Mhm.
Und du weißt, dass die 3 Kilo wieder verschwinden.
Also würdest du sagen, gar nicht so einen Stress machen, sondern auch sich selber Zeit geben?
Also Zeit ist sicher etwas Wichtiges und eben tatsächlich immer wieder zurückgehen zu der eigenen Wahrnehmung, was spüre ich?
Mhm.
Und nicht, was denke ich?
Mhm.
Sondern was spüre ich?
Mhm.
Und vielleicht dann schon auch, ich meine, was denke ich dann über mich, wenn ich die 3 Kilo mehr habe?
Ich glaube, der Gedanke, also jetzt in meinem Fall ist nicht, ich habe jetzt 3 Kilo mehr, weil ich weiss, woher die kommen, oder? Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit. sondern der Gedanke ist, was ist, wenn es nochmal 3 mehr werden und nochmal 3 mehr werden und nochmal 3 mehr werden?
Da sind wir im Land der Träume. Das ist ja nicht Realität.
Mhm.
Das ist hier und jetzt keine Realität.
Mhm.
Hier und jetzt sind 3 Kilo mehr und Weihnachten ist vorbei, Silvester ist vorbei und deine Trainings stehen da.
Mhm.
Also, das ist auch schon Zukunft, aber, aber hier und jetzt 3 Kilo mehr und Weihnachten ist vorbei.
Mhm.
Das ist jetzt.
Also optimistisch sein? Oder optimistisch sein?
Realistisch würde ich jetzt das nennen.
Mhm. Also nicht irgendwie ja gleich optimistisch im Sinn von, es muss nicht schlecht sein, sondern es geht jetzt weiter, wie sich mein Körper auch gewöhnt ist, oder? Er weiss, ich mache Sport, er kann damit umgehen, wenn ich etwas esse, oder? So ist der Körper gebaut. Ich kann auch Süsses und Chips und weiss nicht was essen, der Körper kann damit umgehen. Also Optimismus im Sinn von, es kommt gut und nicht, es muss schlecht kommen.
Ja, das ist sicher mal hilfreich. Und beides ist nicht Gegenwart, gell?
Mhm.
Beides ist entweder zukünftig oder vergangen.
Mhm.
Ich plädiere immer fest für die Gegenwart.
Mhm.
Also jetzt gerade ist es so. Und es gibt einen Satz von jemandem, der in der Gestalttherapie grosse Beachtung hat, der sagt, wenn das, was ist, darf sein,
mhm,
dann kann sich's verändern.
Also Selbstakzeptanz irgendwo durch auch?
Einfach mal das, genau. Also Selbstakzeptanz, das ist ein grosses Wort, aber grundsätzlich ja.
Mhm.
Und mal sagen, okay, ja, zum Beispiel, ich habe jetzt 3 Kilo zu viel oder ja, ich bin da gerade ausgeflippt. Und ja, ich habe da rumgeschrien oder ja, ich habe da vielleicht zu viel geschwätzt oder ja, ich habe da im falschen Moment gelacht, das war vielleicht ein bisschen unangemessen. Mhm. Gewesen. Und es ist jetzt einfach so.
Wie würdest, oder was würdest du Leuten raten, die irgendwie nicht so recht wissen, wie sie zu dieser Akzeptanz kommen? Für sich selber, für das eigene Verhalten, für den eigenen Körper, für das eigene Bewusstsein. Was, gibt es irgendwelche Tipps, wo kannst du sagen, das würde helfen, zum einfach einmal akzeptieren?
Das mit den Tipps ist schwierig, aber ich kann mal sagen, was ich denke, was hilfreich könnte sein.
Mhm.
Das ist eben einerseits mal das Ideal ein bisschen in die Wüste schicken,
ja,
und es dort mal ein bisschen vertrocknen lassen und mal schauen, was ist,
mhm,
und sich mit dem, was ist, zeigen.
Ja.
Also Scham ist etwas, was in Beziehung geschieht.
Ja.
Unter dem Blick des anderen. Und ich weiss gar nicht, gibt es das Wort entschämen? Aber wir nehmen es jetzt einfach.
Wir nehmen es.
Könnte geschehen durch das, dass ich gerade mit den Sachen, die ich gelernt habe, für die hat man sich eigentlich schämen,
ja,
dass ich mich mit denen zeige, mhm, in Beziehung. Und neue Reaktionen erleben.
Mhm.
Andere Reaktionen,
mhm,
und merken, die Menschen bleiben.
Mhm.
Auch wenn ich jetzt verrückt bin, sind immer noch alle da.
Was ja dann eigentlich auch mega spannend ist, also ich meine, ich bin früher ganz tollpatschig gewesen. Das Trinkenfläschchen aufgemacht, das hat die alle Richtigen gespritzt. Mega peinlich gewesen in dem Moment. Wenn es aber anderen passiert ist, habe ich das so sympathisch gefunden, oder?
Ja, und wer hat dir gesagt, dass du tollpatschig bist? Das ist sehr starke Wertung.
Mhm. Also wenn man sich zeigt, auch in diesen Sachen, kann es ja sein, dass andere finden, hey, ich bin im Fall auch so. Schön, mhm, dass du das einfach so zeigst, oder?
Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein anderer Aspekt auch, oder? Dass wenn ich quasi, ich nenne es jetzt mal, meine Unvollkommenheiten,
mhm,
zeige, gebe ich mit dem einem anderen die Erlaubnis, dass er das auch tun kann.
Ja.
Das entspannt unglaublich. Das macht die Atmosphäre viel lockerer, als wenn ich weiss, da ist jemand im Raum mit einem unglaublich strengen Blick auf sich,
mhm,
Weil ich davon ausgegangen, der schaut auch auf mich so.
Das ist aber auch nur eine Annahme.
Ja, das ist eine Annahme. Mhm. Genau. Müsste man überprüfen. Mhm. Das war jetzt schnell. Ja. Genau. Das ist meine Annahme.
Mhm.
Genau. Und vermutlich habe ich auch einen strengen Blick über die und ich weiss, dass ich nicht nur auf mich so streng schaue. aber zum Beispiel, wenn ich in einer Sitzung bin und etwas nicht verstehe,
mhm,
und ich vielleicht so gross geworden bin, dass ich nicht die Hellste bin,
mhm,
dann gehe ich davon aus, wenn ich etwas nicht verstehe, dass das ist, weil ich nicht die Hellste bin.
Ja.
Und ich würde nie fragen, weil ich will ja nicht zeigen, dass ich nicht die Hellste bin.
Mhm.
Und wenn dann jemand anders die gleiche Frage stellt, die ich eigentlich auch habe,
mhm,
und dann alle lachen, weil alle merken, wir haben es eigentlich alle nicht verstanden,
ja,
dann gibt das so eine Entspannung. Und ich erfahre, interessant, auch andere verstehen Sachen nicht und das ist nicht, weil ich nicht die Hellste bin. Also wenn ich etwas nicht verstehe, muss ich mich für das nicht schämen, sondern ich kann fragen.
Also kann man eigentlich so ein bisschen zusammenfassend sagen, es geht nicht nur darum, mehr Liebe für sich selber haben, sondern auch mehr Liebe für die anderen haben. Dass eben, also ich meine, es wäre eigentlich ganz einfach, oder? Jeder darf sich so zeigen, wie er ist und niemand muss sich dann schlecht fühlen, weil niemand wird bewertet, oder? Wunschdenken, aber wenn wir alle versuchen, ein bisschen mehr Liebe für sich und die anderen zu haben, könnte es schon ein Stückchen besser werden, oder? Ein Stückchen natürlicher, ein Stückchen unbeschwerter.
Wenn wir uns selber und unserer Umgebung würden erlauben, mit dem da zu sein, wo wir da sind, ob wir es jetzt verstecken oder nicht. Es ist ja trotzdem da.
Mhm.
Würde vieles unglaublich viel entspannter werden.
Mhm.
Es wäre weniger Energie absorbiert, drinnen Sachen zu verstecken, die vermeintlich nicht ans Tageslicht dürfen.
Und das ist ja einfach eine Annahme auch häufig, oder? Oder weil man es einmal gehört hat. Aber wir haben es ja ganz am Anfang besprochen, die Zeit ändert sich so schnell. Nur weil jetzt jemand gesagt hat, dass als Kind du lachst am falschen Ort, heisst das nicht, dass du mit 30 immer am falschen Ort lachst, auch wenn es eingeprägt ist, oder?
Und wo ist denn der richtige Ort?
Mhm.
Also, ich finde etwas lustig, ich habe das Recht zum Lachen.
Mhm.
Punkt.
Und dann auch nicht entschuldigen, wenn es andere komisch finden?
Nein.
Was würdest jetzt du jemandem mit auf der Weg geben, der entweder mit den Charaktereigenschaften oder vielleicht auch gleich nochmal so richtig Bodyshaming, also mit Körper, Figur, Aussehen, Blick, Bewegungen, mit irgendetwas von dem zu kämpfen hat und noch so ein bisschen auf der Suche oder ja, noch so ein bisschen auf dem Weg von der Selbstakzeptanz ist, was würdest du dieser Person raten?
Einen liebevollen Blick auf sich selber zu haben. Ehrlicherweise.
Mhm. Ein
bisschen weniger kritisch sein. So wie es ist es gut genug. Es ist gut und es ist gut genug. Und, ich meine, wir sind nicht in Utopia. Das ist nicht etwas, was von einem Moment auf den anderen passiert. Das sind Prozesse, wo man immer wieder über Sachen hineinstolpert, wo man das Gefühl hat, da habe ich jetzt mal etwas verstanden. Und dann kommt es auf einem anderen Weg ins Leben hinein und ich stolpere wieder drüber. Und dann wieder mit sich einen liebevollen Blick haben und sagen, okay, Scheiße, habe ich gedacht, das hätte ich hinter mir und jetzt ist es wieder da. Und trotzdem ist es nicht gleich wieder da, wie es vorher da war. Es hat sich verändert.
Man soll auch die Seiten von sich zeigen, die unvollkommen sind. So gibt man nämlich auch anderen ein Zeichen, dass auch sie dürfen so sein. Und manchmal merkt man, dass man selber nicht irgendwie schlechter oder verkehrt ist, sondern dass es anderen genau gleich geht. Also mehr Liebe für sich und auch mehr Liebe für die Menschen um uns herum. Das würde uns nämlich allen helfen, damit wir mehr von uns selber zeigen können. Bodyshaming ist ein grosses Problem und darum ist es wichtig, dass wir einander Sorge geben. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen aus dieser Folge und dürft euch auch immer wieder mit viel Liebe und Akzeptanz begegnen.
Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder ihr ein Thema habt, wo ihr auch gerne mal Psychohygiene darüber hören würdet, dann schreibt uns doch über den Kontakt in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf den Kanal, wo ihr uns hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr gerne auch eine Bewertung abgeben. Danke vielmals fürs Zuhören und gebt euch Sorge.
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.